Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Je nachdem, welche Studie man zu Rate zieht und in welche Branche man schaut, haben wir zwischen 7 und bis zu 20 Kontaktpunkten in der Customer Journey, bevor ein Kauf stattfindet. Viele der Touchpoints sind digital, das Ganze wird immer fragmentierter, das Tracking wird immer herausfordernder. Und die spannende Frage ist, müssen wir die Customer Journey neu betrachten? Google sagt, ja, zu Recht. Das werden wir jetzt rausfinden. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und ich habe Google besucht dann heute hier, denn die im Carla und der Michi sind mir hier zugeschaltet und wir werden jetzt gemeinsam mal beleuchten, wie Google auf die Customer Journey schaut und was du dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, daraus lernen kannst. Ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Danke, dass wir da sein dürfen, Robin.
So, also Customer Journey neu denken. Wir kaufen anders als vor 10 Jahren, ist ja so die These, mit der wir jetzt einfach mal hier in den Raum reingehen. Mal kurze Selbsteinschätzung. Carla, kaufst du anders als vor 10 Jahren?
100% ja.
Okay, Michi, du auch?
Absolut, absolut. Ich war schon immer sehr viel online unterwegs, aber ja.
Plus mehr Devices noch und mit Laptop und Handy und das Tablet ist noch mit dabei. Also es wird nicht einfacher, aber wir lösen jetzt auf, wie wir dann trotzdem dann irgendwie doch gutes Marketing entlang der Customer Journey machen. Aber bevor wir mal die Customer Journey machen, gehen wir doch mal auf eure Employee Journey. Was macht ihr eigentlich bei Google?
Ich würde einfach mal anfangen, Michi. Genau, also wie du schon gesagt hast, ich bin Carla. Ich bin aktuell bei Google im International Growth Team für Agenturen. Und habe aber bis dato als Strategic Agency Manager gearbeitet und unter anderem MoreFire betreut, wie du das ja auch weißt. Und wir haben letztes Jahr erfolgreich ein Event zusammen veranstaltet und hatte jetzt aber die große Freude, euch an Michi abzugeben, weswegen er heute auch dabei ist. Und da würde ich direkt den Ball einmal abgeben.
Ja, Carla, danke. Ja, wir haben uns sozusagen die Klinke in die Hand gegeben. Ja, ich bin Strategic Agency Manager, so nennt sich das, ganz toller Titel, und komme in den Genuss, euch zu betreuen als MoreFire. Das heißt ja, alles, was übergeordnete Agenturthemen angeht, wo ihr Unterstützung braucht bei Google, dafür bin ich euer Ansprechpartner und helfe euch natürlich immer gerne.
Ja, sehr schön. Und unsere Kundinnen und Kunden profitieren natürlich auch dann davon. So, genau wie jetzt von dem Content, den wir dann jetzt mal aus euch hier rauskitzeln. So, Carla hat es gerade auch schon gesagt, wir haben letztes Jahr ein Event gemacht, wo halt eben auch dieses Thema Customer Journey und auch die Strategie im Fokus stand. Und da war so dieses Messy Middle war dann mal als Begriff in den Raum reingeschmissen worden. Und wir haben darüber gesprochen, Vorträge dazu gemacht. Und wenn man das so visualisiert, die Leute, die dann dabei waren, die fingen auf einmal an zu grinsen, die fingen an zu nicken. Also da haben sich ganz, ganz, ganz viele irgendwie wiedergefunden. Lass uns doch einfach mal damit reinstarten. Also was ist eigentlich diese Messy Middle, von der Google da spricht? Und wo kommt das überhaupt her?
Das Messy Middle ist ein ganz cooler Begriff. Der beschreibt eigentlich sehr, sehr gut, wie, ich sag mal, chaotisch so eine Customer Journey sein kann. Wenn man mal davon ausgeht, dass es einen Startpunkt gibt, wir nennen das auch gerne Trigger, man entdeckt eine Marke, hat irgendwie Interesse, dann macht man sich auf den Weg entlang der Customer Journey sozusagen. Und irgendwann kommt man dann hoffentlich zu dem Punkt, wo man abschließt und ja, sich für den Kauf entscheidet. Alles, was aber dazwischen passiert, das ist eine super komplexe Sache. Das variiert von Customer zu Customer, von jedem User. Und diesen Teil nennen wir Messy Middle, weil wir auch oftmals nicht genügend Informationen haben, um genau zu sagen, was passiert da überhaupt. Weil es eben so individuell ist und, wie du auch schon erwähnt hast, super komplex geworden ist durch die vielen Touchpoints, die es gibt.
Was hat sich da geändert gegenüber, sage ich mal, vor 10 Jahren? Also klar, die Touchpoints sind nochmal digitaler geworden. Aber ist da noch mehr passiert?
Ja, es gibt einige Dinge, die man bedenken muss. Erstens mal die aktuelle Situation. Vor 10 Jahren haben wir uns in einer ganz anderen Situation befunden. Ich spreche jetzt auf das aktuelle wirtschaftliche Klima in Deutschland an. Das ist natürlich ein Punkt, den wir zu spüren bekommen als Google, aber auch ihr wahrscheinlich in der Agentur seht das. Und man merkt es ja auch selber, wenn man überlegt, wie man sein Geld ausgeben möchte, ja, dann informiert man sich vielleicht mal noch mal ein bisschen ausführlicher. Und das führt dazu, dass es eben auch mehr Touchpoints gibt. Ne?
Also die Anzahl der Touchpoints ist mehr geworden. Die wirtschaftliche Situation hat sich auch geändert. Schauen wir mal auf das Thema Tracking. Ich meine, das ist ja auch eins, also es gibt ja keine Konferenz, keinen Vortrag mehr, wo wir nicht uns intensiver mit dem ganzen Thema Tracking beschäftigen. Inwieweit spielt das dann auch eine Rolle?
Ja, das Thema Tracking ist natürlich ein super wichtiges und ich bin manchmal echt schockiert darüber, dass wir wir teilweise immer noch mit Unternehmen sprechen, die gar kein Conversion Tracking nutzen. Das heißt, sie wissen eigentlich gar nicht, wo sie ihr Geld investieren, ob sie es richtig investieren, ob sie daraus auch entsprechend den Erfolg erzielen, den sie damit haben wollen. Und da spielt auch gerade das Thema Data-Driven Attribution eine super große Rolle, um einfach zu wissen, welche Touchpoints waren relevant eigentlich in dieser ganzen KonsumentInnenreise, um letztendlich auch, wie Michi vorher gesagt hat, zu dem Kauf zu führen am Ende des Tages in dieser ganzen sehr komplexen Reise, durch die wir alle heutzutage gehen.
Ja, die Reise wird komplexer, mehr Endgeräte, mehr Kanäle, die ja auch genutzt werden. Ich meine, wir haben mehr Social Networks, über die wir dann irgendwie auch geinfluenced werden. Und die Frage, die sich dann auch ja Marketingentscheiderinnen, Entscheider stellen, ist ja auch, inwieweit kann ich überhaupt die Customer Journey tracken? Weil wir haben den Triggerpunkt am Anfang, okay, den können wir vielleicht sogar irgendwie nachvollziehen. Den Triggerpunkt am Ende, Thema Conversion Tracking, den sollten wir, oder die, das ist ja dann kein Triggerpunkt, sondern die Conversion am Ende, ja, die sollten wir messen. Ja, die Messy Middle, wie gut können wir da überhaupt dann nachvollziehen, was hat zu was geführt? Also wo gibt es da halt eben dann auch einfach Verknüpfungen von, sage ich mal, etwas, was ich veröffentliche, publiziere und dem, was die Nutzerinnen und Nutzer als Reaktion dann darauf machen?
Ja, also es gibt schon durchaus auf jeden Fall noch Möglichkeiten, das zu messen. Und da auch zu sehen, wie die Konsumentinnen sich auf der Reise verhalten und wo entsprechend auch die Touchpoints stattfinden. Ich glaube, je besser man hier systemseitig aufgestellt ist, also egal, ob es jetzt um CRM-Tools geht, ob es um Web-Analyse-Tools geht, KI-gesteuerte Kampagnen, das sind alles so Themen, die wirklich dabei helfen können, hier entsprechend auch besser zu verstehen und mehr über den eigenen Konsumenten zu lernen und am Ende des Tages auch die richtigen Marketingstrategien anzuwenden und da einfach wirklich zu wissen, wie verhalten sich die Leute, die mein Produkt oder meine Dienstleistung kaufen.
Und jetzt haben wir, du hast gerade auch schon eingangs gesagt, es gibt nach wie vor Unternehmen, die da in dem ganzen Bereich Conversion Tracking noch gar nicht so weit aufgestellt sind. Dann über, sag ich mal, Attributionsmodelle oder halt eben auch Tracking der gesamten Customer Journey, brauchen wir dann gar nicht erst zu sprechen. Aber das heißt ja auch gleichzeitig, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Also viele Unternehmen oder viele auch Entscheiderinnen, Entscheider in Unternehmen haben sich da offensichtlich noch nicht auf die Reise gemacht oder trauen sich noch nicht. Wir versuchen das natürlich auch immer nach besten Möglichkeiten voranzutreiben. Helft uns mal eben kurz. Also jetzt mal ein Plädoyer bitte in Richtung Marketingentscheider. Warum ist das für eure Unternehmen so wahnsinnig wichtig, euch sowohl mit dem Kaufentscheidungsprozess als halt eben auch mit dem Tracking in diesem ganzen Rahmen auseinanderzusetzen? Was sind so die Argumente dafür?
Michi, willst du oder soll ich?
Du darfst gerne, Kara.
Okay, perfekt. Ja, also letztendlich geht es ja darum, auch wettbewerbsfähig zu sein. Und heutzutage, wenn man sich mit diesen ganzen Themen noch nicht auseinandersetzt und ich sag mal, wirklich in der Welt von vor 15 Jahren lebt, dann wird der Wettbewerb einen irgendwann abhängen. Und das haben wir ja wirklich in ganz vielen Bereichen auch schon gesehen. Wenn man sich da nicht gut für die Zukunft aufgestellt hat, ne, KI dieses Jahr in aller Munde, sagen auch viele Unternehmen, ich gucke mir erstmal an, was die anderen da so machen und dann springe ich vielleicht irgendwann mal in 3 Jahren auf den Zug auf. Und oftmals ist es dann einfach zu spät. Wir sehen Insolvenzen von Unternehmen, die da vielleicht irgendwie einfach wirklich den Anschluss verpasst haben. Gerade große Unternehmen, die da vielleicht sagen, wir sind nicht bereit aus diesem alten, das haben wir schon immer so gemacht, auszubrechen, die verpassen einfach den Wettbewerbsanschluss. Und das wäre wirklich mein Plädoyer an der Stelle, um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss ich mich mit der Zukunft beschäftigen und muss ich mich auch eben mit diesen neumodernen, ist jetzt tatsächlich das falsche Wort, weil es ist nicht mal mehr neumodern, also es ist etwas, womit wir uns schon seit Jahren beschäftigen. Aber wenn ich das noch nicht mache, dann kann ich da wirklich eigentlich nicht als Gewinner rausgehen aus der ganzen Nummer.
Genau, Carla, du hast schon KI erwähnt. Was man bedenken muss, ist, KI funktioniert nur mit guten Daten. Also wir brauchen eine möglichst gute Datengrundlage und die können wir nur bekommen, wenn wir auch diese Maßnahmen, also sei es Tracking, aber auch alles, was man da sonst noch mittlerweile braucht. Ich meine, wir wissen es, DSGVO hat uns das Leben nicht leichter gemacht. Alle diese Möglichkeiten und jetzt muss ich ein bisschen Produktwerbung machen, sei es Enhanced Conversions, Customer Match oder auch Consent Mode, das sind Möglichkeiten, wie man noch mal mehr Datengrundlage schaffen kann, die dann auch wieder wichtig ist für unsere Algorithmen, damit sie sich ja auch optimieren können. Und wie Carla auch erwähnt hat, wer das jetzt schon macht, der hat klar einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, weil diese Algorithmen lernen und werden besser. Und wenn man später anfängt, kann man irgendwann vielleicht nicht mehr mithalten.
Ja, super wichtiges Stichwort halt eben auch sowohl von euch beiden auch. Also zum einen, der deutsche Mittelstand tut sich damit ja immer wieder sehr, sehr schwer auch. Und wir sagen auch, ihr müsst nicht die First Mover sein, ihr müsst nicht die Ersten sein, aber bitte so Fast Follower. Wenn ihr merkt, dass das Thema Traktion bekommt, wenn ihr merkt, der Wettbewerb fängt da an und wie mit zu arbeiten, dann springt bitte schnell auch auf diesen Zug auf und schaut einfach, welche Möglichkeiten ihr daraus nutzen könnt, weil zu lange warten ist dann sehr, sehr teuer, das wieder aufzuholen. Und ja, ich hoffe, das klappt beim Thema KI jetzt besser als bei manchen Digital-Marketing-Maßnahmen. Aber wir werden sehen. Michi, du hast gerade halt eben auch so dieses Thema schon mit angesprochen, was auch Kampagnen dann angeht. Und lass uns mal von dem Thema, wie tracken wir die Customer Journey hingehen zu, wie bespielen wir die eigentlich? Also Thema Produktwerbung von euch. Ja, ich weiß, da komme ich jetzt nicht drum rum. Ich meine, ihr seid sehr guter Zugang zu vielen relevanten Punkten in der Customer Journey, aber zum Glück ja nicht nur exklusiv bei euch. Auf der Veranstaltung, die wir hatten, war eben auch dieses Thema Full Funnel. Auch ein großes Thema. Das heißt, so dass wir halt eben so diesen gesamten Kaufentscheidungsprozess ja im Endeffekt auch abdecken wollen. Könnt ihr da mal ein bisschen Einblick geben, was versteckt sich hinter diesem Full-Funnel-Ansatz, der ja jetzt nicht exklusiv auch bei euch irgendwie propagiert wird, aber den ich auch für einen sehr, sehr interessanten Ansatz halte, um mal dieses Thema Kaufentscheidungsprozess komplett zu bespielen?
Ich fange vielleicht nochmal ein bisschen weiter vorne an. Funnel, da denkt man immer, was ist das überhaupt? Es geht um einen Trichter, um sozusagen, wir nennen es auch Sales Funnel, also einen ja, Verkaufstrichter sozusagen. Und am Anfang steht die Awareness-Phase. Awareness bedeutet in dem Sinne, man entdeckt ein Produkt. Also man hat noch gar nicht so viel Ahnung von dem Produkt oder von der Marke und wird jetzt zum ersten Mal irgendwie aufmerksam und sieht, okay, das könnte interessant sein. Und dann geht es weiter. Das Ganze ist schon auch verknüpft mit der Customer Journey, ne? Aber wir gucken jetzt mehr so aus einem Blickwinkel vielleicht von einem Unternehmen, das diese Stufen im Funnel nutzen möchte, die nächste Stufe. Und dann sprechen wir von dem mittleren Teil des Funnels. Ja, wir nennen es auch Consideration Phase, wo man sich ein bisschen mehr informieren möchte. Also man hat jetzt das Produkt oder die Marke schon gesehen, denkt sich, das könnte interessant sein, jetzt gucke ich doch mal. Nutzen das vielleicht irgendwie Freunde oder gibt es Bewertungen dazu? Gucke ich mir vielleicht ein YouTube-Video an, je nachdem, wie groß die Anschaffung, wie teuer es auch ist, steckt man da vielleicht so ein bisschen mehr Zeit rein. Und an dieser Stufe ist es auch für Kunden, also für eure Kunden, also für Advertiser sozusagen wichtig, dass man da ist, weil da wollen Kunden halt abgeholt werden oder User und möchten sich informieren, möchten mehr Informationen bekommen, um sich dann eine Meinung zu bilden und eine Entscheidung zu treffen. Und dann am Ende den Kauf abzuschließen. Das wäre also die letzte Stufe im Funnel. Heißt auf Englisch so schön Purchase. Geht also um die Conversion, am Ende den Kauf eines Produkts. Und das Konzept beschreibt sozusagen den Funnel. Den kann man jetzt noch erweitern durch sowas wie Treue am Ende, also Loyalty. Aber ja, wenn man das mal auf einer sehr einfachen Ebene abbilden möchte, dann sind es diese drei Stufen: Awareness, Consideration und am Ende der Purchase.
Genau, und wir hatten ja vorhin auch schon über die Messy Middle gesprochen. Früher war das halt eher wirklich so eine lineare Reise, auch vielleicht um nochmal zu dem Thema Veränderung zu kommen und wie hat sich unser Kaufverhalten verändert am Ende des Tages. Da war es wirklich, konnte man nachverfolgen, ne? Kunde fängt an bei Awareness und dann schiebt er sich weiter in die Consideration Phase und so weiter und so fort, bis er oder sie am Ende des Tages bei dieser Kaufentscheidung ankommt. Und dieser Loop in der Mitte, das ist eigentlich genau diese Messy Middle, von der wir vorhin gesprochen haben, dass du nicht mehr diesen linearen Weg hast von ich entdecke ein Produkt und kaufe das dann am Ende und du wirst so ein bisschen durchgeschoben durch diesen Trichter, wenn man das so sagen kann, sondern da entsteht so ein kleiner Tornado irgendwann in dem Trichter, wo du eigentlich erstmal nicht mehr rauskommst und du musst dann so ein bisschen das Auge finden, um dann doch am Ende in die Kaufentscheidung durchzufallen. So kann man sich das bildlich vielleicht eigentlich ganz gut vorstellen.
Genau, nochmal, um zurück auf deine Frage zu kommen, Full Funnel. Google hat da natürlich den Vorteil, dass wir den kompletten Funnel auch abbilden können, deswegen Full Funnel. Oft startet man ja mit einer Suche oder wenn wir nochmal zurück zur Awareness gehen, vielleicht sieht man auch, keine Ahnung, Fernsehwerbung oder so. Das wäre die Awareness-Stufe und dann geht es in den mittleren Teil, wo man sich vielleicht ein YouTube-Video oder ein bisschen mehr recherchiert und dann den Kauf am Ende. Und Das kann man über Google halt komplett abbilden. Wenn wir jetzt irgendwie ein YouTube-Video gucken, dann ja nochmal ein bisschen mehr Research betreiben, vielleicht auch eine Display-Werbung zwischendurch sehen und am Ende dann über die Suche oder vielleicht sogar über Google Shopping den Abschluss machen, dann ist das wirklich der komplette Funnel, deswegen ein Full-Funnel-Ansatz.
Ich mache seit, ich muss überlegen, meine erste Google AdWords hießen sie damals noch, Kampagne habe ich, glaube ich, so 2005 geschaltet. Also das ist jetzt schon, also 19 Jahre schiebe ich quasi Geld Richtung Dublin. Und damals war es so, man hat einzelne Keywords gebucht und hat dann da die Anzeigentexte für gemacht und hatte das alles so komplett in der Hand. Wir haben damals noch 2 bis 10 Cent pro Klick gezahlt. Ach, da kriegt auch mal Tränen in den Augen. Mittlerweile stöhnen und ächzen die SEAs darüber, dass sie ja eher so eine Tendenz zum Kontrollverlust haben, weil einfach immer mehr automatisiert wird. So, das heißt, wir schubsen die Kampagnen an und ganz, ganz viel passiert dann im Hintergrund. Das heißt, wir buchen nicht mehr einzelne Keywords, sondern wir haben halt eben die Display-Kampagnen dann schnell mit dabei. Wir haben die YouTube-Kampagnen mit dabei. Das heißt, müssen wir als Marketer, müssen unsere Kunden da mit einem zunehmenden Kontrollverlust rechnen? Und wenn ja, warum?
Du bist der Erste, der uns diese Frage stellt, Robin, natürlich nicht. Also auch da vielleicht nochmal, du hast es vorhin so schön gesagt, der deutsche Mittelstand ruht sich dann manchmal ein bisschen aus und guckt erstmal, was die anderen machen. Und wir dürfen das ja sagen, weil wir irgendwie alle aus Deutschland kommen. So, die Deutschen neigen vielleicht auch manchmal dazu, ein bisschen zu nörgeln und eher die negativen Seiten an Sachen zu sehen. Ich hoffe, das darf ich hier so öffentlich äußern. Okay. Und tatsächlich finde ich, dass oftmals, gerade bei Themen, die neu sind, sich viele Leute dann doch eher auf die Risiken konzentrieren, als auf die Möglichkeiten, die dadurch für sie entstehen können. Und das ist auch total menschlich, das zu machen, weil man mag natürlich das, was man schon kennt, ne? Stichwort auch von vorhin, das haben wir schon immer so gemacht. Ich bin in meiner Comfort Zone, ich weiß, was ich tue und ich muss nichts Neues am Endeffekt dazulernen. Ja, aber wie gesagt, die Möglichkeiten, Opportunities werden hier einfach wirklich außer Acht gelassen. Und wenn wir uns aber angucken, das, worüber wir vorher gesprochen haben, wie komplex diese Reise geworden ist und wie komplex unser Verhalten geworden ist, und ich glaube, da können wir uns wirklich alle an die eigene Nase packen, dann würde ich dir die Rückfrage stellen, denkst du, dass es überhaupt noch möglich wäre, das alles komplett manuell abzubilden?
Also erstmal noch eine kurze Einordnung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man sich Carlas Nachnamen anschaut, sie hat finnische Wurzeln. Daher kommt jetzt das German Bashing hier.
Entschuldigung.
Aber um jetzt auf die Frage zurückzukommen, nee, ich bin auch ein totaler Verfechter von Automatisierung, von Effizienzsteigerung, weil wir dieser Komplexität Herr werden wollen und müssen. Und ich gehe da auch gerne in den Diskurs mit unseren SEAs, weil auch da einige schon seit 10 Jahren Kampagnen machen und das halt eben auch cool fanden, wie granular man da optimieren konnte. Es ist aber nicht mehr effizient. Es ist halt eben auch, man erzielt nicht mehr die notwendige Wirkung. Und dementsprechend bin ich ein großer Fan davon, da auch viel Automatisierung zu nutzen und deutlich strategischer auf die Themen zu gucken. Dieses Micromanagement in den Accounts ist aus meiner Sicht auch gar nicht mehr zielführend, sondern auch unser Job als Agentur geht viel, viel mehr dahin, die Unternehmen holistischer zu beraten, weil sie werden halt nicht nur Kampagnen bei Google machen, so gerne ihr das auch hättet, sondern auch, es werden auch Kampagnen bei Meta laufen, es werden auch Kampagnen bei LinkedIn laufen, es werden Programmatic-Kampagnen auch außerhalb vom Google-Kosmos laufen. Und diese Sachen zu verbinden und die Daten zusammenzuschieben, von mir aus auch über die BigQuery, damit sie wieder bei Google auch landen, um daraus dann halt eben auch zu lernen und bessere Marketingentscheidungen zu treffen. Also den Fokus auf gute Entscheidungen zu legen und nicht auf das Micromanagement. Also bei mir rennt ihr da total offene Türen ein, weil wir halt eben auch eher dieses strategische Level angehen wollen. Ich verstehe aber auch alle, die sich da gerne an den guten alten Zeiten irgendwie festklammern
wollen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, Verständnis können wir dafür alle am Ende des Tages aufbringen. Ich glaube, wenn man sich halt anschaut oder wenn man bedenkt, dass diese Komplexität sich ja auch stetig weiterentwickelt, wenn man das so sagen kann. Ja, da ist halt vielleicht eher die Frage, und ich würde hier gerne öffentlich das Wort Kontrollverlust durch Performance-Unterstützung ersetzen, weil eben hier auch wirklich dieser Mix aus der KI und aus dem sogenannten Kontrollverlust, über den Leute so gerne sprechen. Das Wort wollen wir natürlich nicht hören, aber deswegen ist dieser Mix wirklich aus der KI und den Marketeers so wichtig, weil die KI kann auch nicht arbeiten, ohne dass der Marketeer, der davor sitzt oder die Marketeer entsprechend die Daten einspeist und auch die richtigen Analysen aus dem Ganzen zieht. Ne? Deswegen sprechen wir auch immer wirklich von dieser Kombination und auch das ist so ein Loop wie die Messi-Middle, dass man nur aus der Kombination mit beidem das Erfolgreichste rausziehen kann. Und ja, um da vielleicht nochmal auf das Thema die Möglichkeiten und die positiven Aspekte betrachten, wird die Performance besser, dann ist es ja am Ende des Tages genau das, was wir wollten.
Ja, also unterstütze ich total. Ich verstehe allerdings auch die unterschiedlichen Lager, die wir da haben, insbesondere so dieses Performance steigern. Wir haben ja so die Hälfte unserer Kunden ist E-Commerce. Da ist das Volumen, was an Keywords, an Produkten etc. da durchgeschoben wird, das ist nicht mehr manuell handelbar. Gleichzeitig haben wir auch die B2B-Kunden, die sehr spitze Zielgruppen haben, wo dann auch wir das zum Teil sehen, dass eine KI, dass der Algorithmus nicht gut genug versteht, welche Keywords sind relevant und welche nicht relevant. Und das sind halt eben oft sehr kleine Unterschiede, die dann halt eben dazu führen, dass halt die Kampagne nicht so gut läuft, wie sie laufen könnte, wenn sie komplett manuell gesteuert wird. Aber wir sehen auch da die Entwicklung. Also wir verstehen auch, dass das halt eben, je mehr Daten zur Verfügung stehen, natürlich auch eine Kampagne besser laufen kann. Also insofern, wir werden den Teufel tun, unsere Kunden davon abzuhalten, Automatisierung zu nutzen. Aber je spitzer die Zielgruppe, umso vorsichtiger bitte damit testen. So, das wäre jetzt so mein kleiner Disclaimer dazu.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Tests sind immer wichtig, ne? Also jeder Kunde funktioniert anders. Deswegen braucht man auch individuelle Herangehensweisen, um einfach auch rauszufinden, was ist das beste Setup. Aber vielleicht nur mal, um so ein bisschen noch einen Fact hier mit reinzubringen. Wir sehen, dass jeden Tag 15% neue Anfragen in der Google-Suche landen. Also Suchen, die einfach so noch nie stattgefunden haben. Und diese Suchen abzudecken, ist einfach super schwierig, wenn man alles manuell aussteuert und mit fixen Keywords arbeitet. Und deswegen ist sowas wie, und jetzt kommt wieder Produktwerbung, wie Broadmatch, ist einfach eine geniale Lösung, um auch diese Nachfrage mit abzudecken.
Ja, ich meine, bei Broadmatch sich dann die tatsächlichen Suchanfragen anschauen, das war früher immer ein Riesen-Highlight und wir haben da so Best-ofs gesammelt. Also es ist schon erstaunlich auch, wie orthografische Herausforderungen da auf Menschen warten und wie man in welchen Varianten man das Wort Excel zum Beispiel schreiben kann. Das hätte ich gar nicht gedacht bei so wenig Buchstaben. Aber ja, nee, definitiv. Ich meine, die Suchanfragen ändern sich. Sie werden getriggert ja auch durch externe Events, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Und das halt eben dann auch frühzeitig mit abzufangen, macht total Sinn. Ist aber auch natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, weil es kann auch eine Menge Budget durchgeflossen sein, bevor der Algorithmus verstanden hat, dass das Keyword doch nicht relevant ist. Also da mein Plädoyer immer: nutzt Automatisierung, testet da sehr, sehr viel mit aus, aber vertraut nicht dem Algorithmus, vertraut den Maschinen da nicht blind, weil das kann dazu führen, dass ihr weit überproportional viel Geld falsch ausgebt.
Ja, absolut. Und auch da von vorhin das Stichwort, ne, Kombination aus Mensch und KI ist hier absolut mega wichtig. Also alles dem Algorithmus und der AI zu überlassen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen.
Das funktioniert auch nicht.
Genau. Das finde ich auch mal eine schöne Aussage. Das heißt, man braucht auch Agenturen wie uns noch. Absolut. Nach wie vor. Boah, Daseinsberechtigung ist nicht ganz weg. Wenn wir beim Thema Messi-Middle wieder auch sind und diesen Kaufentscheidungsprozess. Search ist ja, ich meine, das ist der Bereich, der natürlich auch bei Google eine extrem hohe Relevanz hat. Aber wir sehen halt eben auch, dass ihr sehr stark, sag ich mal, die Upper-Funnel-Kanäle eher sowas wie ein Display, wie ein YouTube reinpusht. Was ist die Idee dahinter? Wie ist eure persönliche Einschätzung jetzt dazu? Wie wichtig werden so diese aktivierenden Kanäle eigentlich im Rahmen einer Customer Journey?
Also ich glaube, mittlerweile kann man das nicht mehr unbedingt voneinander trennen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Also es verschwimmt alles so ein bisschen und auch jede Phase dieser Journey verschwimmt so ein bisschen ineinander. Also es ist eben nicht mehr dieser lineare Ansatz, den wir früher hatten, wo man wirklich genau sagen konnte, wo befindet man sich, sondern es ist eben wirklich ein stetiges Hin und Her. Das Thema, warum pushen wir auch entsprechend diese Upper Funnel oder vielleicht auch eher die Mid-Funnel-Geschichten, weil wir sehen, dass das extrem wichtig ist, dass man da einfach schon präsent ist mit seiner Marke. Also es gibt auch diverse Studien dazu, dass wir sehen, nur noch Performance, das reicht einfach nicht. Also es ist natürlich etwas, wo ich kurzfristig die meisten Erfolge sehe, aber wenn ich wirklich über die langfristige Nachhaltigkeit meiner Marke nachdenke, muss ich auch in diesen oberen Bereichen unterwegs sein. Und es ist mittlerweile eigentlich gar nicht mehr möglich, da drum rumzukommen. Verstehe natürlich auch, dass oftmals gesagt wird, wenn Herausforderungen da sind, dann fokussiere ich mich eher auf den unteren Bereich des Funnels. Trotz allem sehen wir auch da, dass Unternehmen, die das tun, langfristig eher auch wieder so ein bisschen den Kürzeren ziehen, wenn sie sich mit ihren Wettbewerbern vergleichen, die da sagen, ich bleibe meinem Branding-Budget treu am Ende des Tages und ich investiere auch in diese Upper- und Mid-Funnel-Bereiche. Deswegen ist es einfach etwas, worauf wir uns auch konzentrieren in unserer Produktentwicklung. Wie können wir sehr einfach und sehr effizient den gesamten Funnel abdecken und die gesamte Customer Journey bedienen. Ob das jetzt mit einer Performance Max Kampagne ist, um hier auch wieder Produktwerbung zu machen, oder Demand Gen, was wir letztes Jahr als neues Kampagnenformat lanciert haben. Einfach um es hier den Advertisern so einfach wie möglich zu machen und dem Konsumenten eben so relevante wie mögliche Werbung auch auszuspielen. Also um da wirklich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu kreieren.
Es ist natürlich einfach, die bestehende Nachfrage abzugreifen. Und das macht man ja mit den Performance-Kampagnen absolut richtig. Aber irgendwann ist die auch erschöpft. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben auch den Mid-Funnel und den Upper-Funnel bedient und einfach konstant neue Nachfrage schafft. Und da dient sowas wie Demand-Gen oder aber auch YouTube-Kampagnen sehr, sehr gut, um ja, diese Nachfrage einfach konstant auch zu schaffen. Und das ist eine große Herausforderung. Deswegen pushen wir das Ganze auch sehr. Das dauert nämlich ein bisschen länger, als die bestehende Nachfrage einfach abzugreifen durch Performance-Kampagnen. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt. Wir wissen ja auch gar nicht, und das ist auch super schwierig für Unternehmen rauszufinden, an welcher Stufe der ein oder andere Konsument steht. Das heißt also im Umkehrschluss, wir müssen präsent sein und zwar an jeder Stufe, um auch einfach alle abzuholen.
Ja, also unterschreibe ich auch sofort. Ich hatte auch schon nicht nur einmal so die Gespräche mit Kunden, die halt eben auch gesagt haben, sie wollen eigentlich nur noch Brand Search anschalten und Retargeting. Alles andere bitte abschalten, weil das ist nicht so profitabel. Ja, kann man machen. Kurzfristig wird das gut aussehen. Mittelfristig braucht man nicht groß drüber diskutieren. Es wird halt eben keine neue Nachfrage kreiert und es werden keine Menschen mehr nach dieser Marke dann intensiver suchen. Das heißt, diese Sichtbarkeit in allen Stufen ist auch aus unserer Erfahrung extrem wertvoll, weil Brand Searches, ja, sind die schönsten Suchanfragen, aber sind die am teuersten zu generieren. Die Klickpreise sind am niedrigsten, sie zu kreieren ist aber am teuersten, weil es halt eben einfach auch lange dauert, aber umso wertvoller dann auch entsprechend ist. Also da auch mein Plädoyer dafür, unbedingt halt wirklich diesen Upper Funnel nie zu vernachlässigen. Ich verstehe auch, wenn Budgets knapp werden, dass man bestimmte Sachen hinterfragt. Also total logisch, langfristig strategisch gesehen, sollte man da aber halt eben auch weiterhin rein investieren auch. Und vor allen Dingen dann auch die Ableitung machen und einfach zu gucken, wenn ich mehr in Display investiere, aber da nicht direkt den Umsatz sehe, die Brand Searches mal mit zu tracken, gehen die hoch und das sehen wir in ganz, ganz vielen Fällen. In dem Kontext dann auch, also wir kommen von den reinen Search Ads, wo wir früher dann mit 25 Zeichen in der Headline und die nächsten beiden Zeilen mit 35 Zeichen, das hat sich bei mir wirklich eingebrannt und in die URL konnte man hinten auch noch irgendwie 15 Zeichen, glaube ich, reinkloppen. So, das ist bei mir eingetackert, damit bin ich groß geworden. Wir haben die Dinger halt eben selbst von Hand getextet. So, mittlerweile sind die Anzeigen, ist da deutlich mehr Automatisierung mit drin. Worauf ich eigentlich hinaus will, das Thema Kreation. Wird mittlerweile sowohl bei euch als auch bei vielen anderen Plattformen ja sehr stark KI-getrieben auch betrieben. Halte ich nicht immer für, da kommen nicht mal die besten Sachen raus, aber es ist sehr effizient. Wie schaut ihr auf das Thema Kreation? Wie sind eure Erfahrungswerte? Was ist da auch so der Ausblick? Was wird da bei Google kommen in die Richtung?
Ja, auch hier gibt es wieder das Gleiche zu sagen, man spielt zusammen mit der KI. Man sollte sich nie 100% auf die KI verlassen und das ist auch nicht so gedacht. Das ist übrigens auch, wir haben gerade einen Piloten in Google Ads, das leider in Deutschland noch nicht verfügbar kommt, aber in den nächsten Wochen, nennt sich Conversational Experience. Also das heißt, wir können dann durch Gemini unserem Chatbot in der Google Ads Oberfläche Werbeanzeigen erstellen. Wenn wir jetzt mal von Search ausgehen, bedeutet das, ich tippe was ein, sage dem Chatbot zum Beispiel, wir haben super Produkte, Kuchen, erstell mir mal Anzeigen dafür und dann kommt genau das, was du sagst, die Headlines, die Descriptions und sogar ein Keyword-Set mit dazu und dann kann es aber ja sein, dass das nicht spezifisch genug war, dass ich damit überhaupt nicht zufrieden bin. Dann habe ich aber trotzdem die Möglichkeit, über den Chatbot nochmal nachzujustieren und zu sagen, hey, bitte bring mal noch folgende Informationen mit dazu und passe das ganze Set auch nochmal an dementsprechend. Und dann überprüfe ich das natürlich nochmal. Also hier kommt wieder die Aktion, die dann ihr als Agentur oder auch der Werbetreibende zu tun hat. Einfach nochmal drüber gucken und eventuell dann auch austauschen und zu sagen, nee, das macht so noch nicht so viel Sinn, aber 90% davon kann ich zum Beispiel gut nutzen für meine Kampagne. Und damit ist mir auch schon geholfen. Dann geht es alles schneller. Und in der Regel funktioniert das auch schon sehr, sehr gut. Nicht immer hundertprozentig gut, aber wir sind ja auch noch dabei zu lernen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine große Hilfe.
Und um da vielleicht auch anzuknüpfen, also gerade wenn es um das Thema Kreation geht, egal ob das jetzt Bilder oder Videos sind, da gibt es, wie du sagst, super schöne KI-Lösungen, die auch für Unternehmen, die vielleicht nicht unbedingt das Budget haben oder das Budget einsetzen wollen, um zu sagen, ich investiere in ein sehr aufwendig kreiertes Creative, kann das ein super guter Einstieg sein, um zu sagen, ich teste mal neue Kampagnentypen, ohne dass ich dieses große Kostenrisiko von vornherein habe. Und wenn ich dann sehe, dass selbst mit so einem, ja, vielleicht noch nicht perfekten Creative mein Erfolg mit der Kampagnenart schon ganz gut ist, dann ist auch da natürlich die Frage, wie gut könnte es dann sein, wenn ich das für mich ideale Creative am Ende des Tages habe. Und ihr habt ja kürzlich auch eine Kreativagentur akquiriert. Ich glaube, dass das ein sehr smarter Move war. Also auch da kann man nämlich, glaube ich, diese Trennung nicht mehr wirklich vornehmen, zu sagen, ich mache die Kreation bei Agentur A und dann mache ich eben den Rest bei Agentur B und am besten mache ich dann noch, weiß ich nicht, irgendwelche ganz anderen Dinge bei nochmal einer anderen Agentur, sondern es macht natürlich auch da Sinn, wenn alles aus einem Guss kommt und wenn man in-house sich da auch einfach viel besser absprechen kann. Würde mich auch interessieren, wie da eure ersten Erfahrungen sind, die ihr gemacht habt mit dieser Akquise.
Ja, also auch da rennt ihr bei mir wieder offene Türen ein. Also so die ersten Erfahrungen haben wir deutlich vor der Akquise schon gemacht, weil wir einfach auch sehen, dass ähnliches Thema oder gleiches Thema im Endeffekt, was Michi, du auch vorhin angesprochen hattest, beim Thema Daten, also Datenqualität ist einfach ein extrem wichtiger Punkt. Und das Gleiche gilt beim Thema Kreation. Das heißt, wenn ich meine Marke, meine Positionierung, mein USP, mein UAP, um ein bisschen Buzzword-Bingo hier zu spielen, wenn ich das für mich klar umrissen habe, wenn ich gute Landingpages habe, wenn ich eine gute Website habe, wenn ich eine gute Bildsprache habe, dann kann ich viel besser ein KI-gestütztes Tool, ein Algorithmus mit Werbeinhalten füllen, woraus dann Ads kreiert werden, woraus Anzeigentexte, Bilder erstellt werden. Das heißt, wenn die Datenbasis gut ist, kann ich auch viel bessere Creatives erzeugen lassen. So, und wir haben halt eben festgestellt, dass die Unternehmen, die sich intensiv mit ihrer Marke beschäftigt haben, dass die eine gute Positionierung haben, die sich da wirklich auch viele Ideen oder wo viele Ideen entwickelt worden sind, was auch Texte etc. angeht, dann können wir einen viel, viel besseren Job machen bei Performance-Marketing-Kampagnen. Das heißt, Performance und Brand getrennt zu betrachten, ist Unsinn. Und wir arbeiten da auch mit anderen Brand-Agenturen sehr, sehr gut zusammen, hatten dann aber halt eben die Chance, dass wir da uns selber die Expertise in-house holen. Und wir merken einfach, wie das an Traktion zunimmt. Also einfach, wie unsere sehr performance-orientierten Kolleginnen und Kollegen sich auf die Brand-Leute stürzen und da halt eben die Expertise aufsaugen wollen, die da Input haben wollen, die einfach sagen kann, schaut da nochmal drüber oder habt ihr da noch eine Idee? Und dass auch unsere Kunden sagen so, oh wow, wollten wir eh anpacken, das Thema, geil, das kriegen wir jetzt hier quasi aus einem Guss. Und wir sehen auch, dass bei den Kunden, die schon was das ganze Thema Marketing und auch so digitaler Reifegrad weit sind, dass die da total begierig drauf sind. Also insofern dieses Verständnis dafür, wir wollen eigentlich Brand Searches kreieren, so unterm Strich. Wir wollen, dass die Leute, dass wir die Nummer 1 oder wenigstens Top 3 Marke sind, wo nachgeschaut wird. Das Bewusstsein steigt definitiv.
Ja, ein total cleverer Move von euch, dass ihr eine Kreativagentur euch geholt habt. Das ist tatsächlich auch was wir in Studien sehen. Also mir ist neulich die Forrester-Studie, vielleicht kennt der ein oder andere, die über den Weg gelaufen, von 2023. Das ist eines der drei wichtigsten Dinge, die Brands auch erwarten von Agenturen, dass sie einfach an der Hand genommen werden, was die Creative-Erstellung angeht. Sei es bei Search- oder Textkampagnen, aber vor allem bei Image- oder Videokampagnen, weil das ist natürlich komplex und auch aufwendig und dementsprechend teuer.
Und um da vielleicht auch noch anzuknüpfen, kreativer Content, um hier vielleicht auch mal eine Zahl in den Raum zu werfen, macht teilweise bis zu 50% des Return on Investments bei Unternehmen aus. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine Hausnummer, um zu unterstreichen, warum das ganze Thema wirklich wichtig ist.
Ja, jetzt ist vielleicht der ein oder andere enttäuscht, dass die Brand nicht so wichtig ist. Die Brand ist natürlich auch wichtig, aber Carla Plus One, es ist einfach, der Fokus ist auf dem Creative. Davon hängt der Kampagnenerfolg ab und auch der Return on Investment am Ende. Und das darf man nicht vergessen.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ich wage mich mal an eine Zusammenfassung eines sehr, sehr komplexen Themas. So, mit Michi und Carla von Google habe ich über das ganze Thema Customer Journey und Messy Middle gesprochen. Denn die Customer Journey hat sich verändert. Wir haben viel, viel mehr Touchpoints. Wir suchen nicht mehr linear nach einem Produkt, sondern wir kriegen irgendwo einen Trigger, irgendwo einen Impuls. Werden dann mit ganz vielen Touchpoints, über viele Touchpoints mit Inhalten konfrontiert und irgendwann treffen wir dann eine Kaufentscheidung. Und was dazwischen passiert, das ist nicht mehr so gut messbar. Aufgrund von datenschutztechnischen Gründen natürlich können wir nicht alles komplett durchtracken, aber auch, weil das Nutzerverhalten nicht mehr so linear ist, über mehrere Devices geht, über viele Plattformen, die vielleicht auch nicht miteinander synchronisiert sind. Und dementsprechend können wir das nicht alles unbedingt nachvollziehen. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen sollten wir uns intensiv damit beschäftigen, dass wir in jeder Stufe im Kaufentscheidung Prozess präsent sind. So, das ist dann Buzzword Full Funnel. Das heißt, wirklich in jeder Stufe müssen wir mit unseren Inhalten da sein. Natürlich, Michi und Carla freuen sich drüber, wenn ihr dafür die Google-Produkte nutzt. Meine Empfehlung ist, nehmt auch noch die anderen dazu von Meta etc. Hauptsache, ihr seid da, wo die Leute erreichbar sind. Das ist eure Zielgruppe. Keine Angst vor Automatisierung. Keine Angst davor, auch in Anführungszeichen Kontrollverlust zu erleiden. Die Komplexität macht es nötig, dass wir KI-gestützte Instrumente nutzen, dass wir auch da mal auf Algorithmen vertrauen bzw. Algorithmen trainieren, damit sie bessere Werbung für uns machen können. Denn anders funktioniert es nicht mehr. Ihr werdet sonst, wir haben eher einen Fachkräftemangel, also insofern, ihr werdet dann an Ermangelung an Ressourcen zurückfallen. Und das wollen wir ja alle nicht. Also keine Angst vor diesen datengetriebenen Themen, sondern mit einer gesunden Skepsis drangehen, keine Frage, aber mit einer viel gesünderen Neugier vor allem dann auch. Also stürzt euch drauf, hinterfragt es, probiert es aus, testet von mir aus auch sehr gerne AI-generierte Inhalte versus menschlich generierte Inhalte, um da einfach zu lernen und dann halt eben auch eine AI besser trainieren zu können auch. Und dann halt eben auch nicht mehr in Silos denken, weil Search ist nicht isoliert, denn bevor die Leute suchen, ist irgendwo anderes, was in ihrem Leben auf sie eingewirkt, entweder in der physischen Welt oder sie sind digital über irgendwas gestolpert. Und diese isolierte Betrachtung funktioniert einfach nicht mehr, weil sie nicht der Lebenswirklichkeit entspricht. Vergesst nicht das Thema Marke. Also je besser die Leute euch kennen, je mehr sie euch vertrauen, je besser eure Inhalte waren, die am Anfang des Kaufentscheidungsprozesses oder im Upper Funnel waren, was ihr über Display, über Video-Ads, über Social-Ads, wie auch immer ausgespielt habt. Je besser das ist, umso mehr Vertrauen haben die Leute zu eurer Marke, umso williger sind sie auch bei euch zu kaufen oder nach eurer Brand zu suchen. Und in diesem ganzen Zuge auch da wieder Mensch und Maschine kombiniert, also nutzt KI-generierte Creatives, füttert die Maschine da auch mit guten Inhalten, kümmert euch vorher um eure Positionierung und sorgt dafür, dass ihr tolle Werbemittel habt und zwar nicht nur manuell erstellt, sondern KI unterstützt, weil ihr das dann einfach in einer viel höheren Frequenz macht. Wenn ihr das Ganze umsetzt und auch noch bestmöglich das Thema Tracking aufsetzt, also wirklich vom ersten Touchpoint durch die ganze Messy-Middle durch bis hin zum Kauf, dann könnt ihr den gesamten Kaufentscheidungsprozess mit optimieren, mitgestalten. Ihr macht die Messy-Mittel ein wenig less messy vielleicht und könnt dann dafür sorgen, dass ihr quasi als sagen wir Marktanteile gewinnt, dass ihr als Gewinner aus diesem Rennen um die Gunst der Kunden rauskommt. So, das ist meine Zusammenfassung. Was habe ich vergessen?
Wow. Also ich bin beeindruckt, dass du das hier wirklich kurz und knapp zusammengefasst hast. Das ist wirklich schon ein sehr kompliziertes Thema, deswegen Chapeau. Das ist
ja mein Statement. Eigentlich dazu. Nothing to add, Robin.
Sehr schön, sehr schön. Die Studien dazu, also sowohl die Studie zu Messy Middle, da gab es, glaube ich, schon vor ein paar Jahren eine. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist sie nochmal aktualisiert worden. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes rein. Auch die Forrester-Studie suche ich dann mal raus, Michi, die du erwähnt hattest. Das klingt auch extrem spannend, sodass ihr da tiefer reintauchen könnt. Ich packe auch noch ein paar andere Verweise mit rein, auch beim Thema Tracking, weil das ist nicht so ein ganz triviales. Da müssen wir uns leider alle mit auseinandersetzen, damit du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Ganze dann auch besser für dich nacharbeiten kannst. So, ihr beiden, vielen, vielen Dank für die Inhalte, für den Austausch. Hat mir riesen Spaß gemacht.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Ja, Robin. Danke auch von meiner Seite. Hat echt viel Spaß gemacht. Und ja.
Alles Gute.
Wunderbar. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt hast du das große Vergnügen, das Ganze für dich mal in deiner Strategie in der Praxis umzusetzen. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Wenn du Unterstützung brauchst, weißt du ja, wo du uns findest. Natürlich nicht vergessen, den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten und natürlich zu abonnieren, weil da kommen demnächst auch sehr, sehr spannende Inhalte, die auch daran anknüpfen. Und vielleicht auch mal in den älteren Folgen schauen. Da haben wir auch ganz viel zum Thema Tracking auch mit drin. Also insofern, danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.